In diesem Podcast werden Führungskräfte, Coaches und Therapeuten eingeladen, um praktische Erfahrungen und Lösungsansätze für Probleme von Führungskräften zu besprechen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf lösungsfokussierten Methoden, wobei verschiedene Ansätze und Interventionsmöglichkeiten vorgestellt werden, um Führungskräfte auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen bei der Suche nach persönlich sinnvollen und akzeptablen Lösungen zu helfen. Das Ziel ist es, dass Führungskräfte in ihren unterschiedlichen Rollen einen Sinn entwickeln, wertschätzend mit sich selbst umgehen und Freude an ihrer Führungsrolle haben. Als Podcast-Gastgeber bringt Stefan Lob seine Erfahrungen als Führungskraft in verschiedenen Branchen sowie als systemischer Berater und Coach bei der Konflikt-, Problem- und Sinnfindung ein.
Ein herzliches Willkommen heute zum Podcast. Das Hauptziel heute ist Führung gegen bzw. mit Mitarbeitern. Und wie geht man mit Konflikten um? Zu Gast Clemens Kaiser, der im Gestaltcoaching ist und einige Fälle mitgebracht hat. Ja, ich freue mich sehr, heute Clemens Kaiser als Gast zu haben. Heute ist er in der Rolle als Gestaltcoach für Führungsfragen da, hat auch zwei Fallbeispiele mitgebracht. Er war aber selber, so habe ich es verstanden, einige Jahre Führungskraft und hat sich dann für den Weg des Fachexperten ohne Führung entschieden. Wird uns bestimmt auch was drüber erzählen. Weitere Infos über den Gast findet ihr dann in den Shownotes. Clemens, möchtest du das ergänzen, was ich über dich gesagt habe und was du für Erfahrungen mitbringst hierher?
Ja, sehr gerne. Danke dir. Danke dir für die Einladung. Richtig. Ich habe durchaus Führungserfahrung über die letzten Jahre auf Konzernseite in einem Finanzkonzern sammeln können. Um noch weiter zurückzugehen, meine sonst berufliche Vergangenheit, ich war auch viele Jahre am Staatstheater Stuttgart, habe dort als Autodidakt Regie gelernt und hatte dort entsprechend auch schon Aufgaben, die einer Führung gleichkommen. Und zwar natürlich ein leichter Unterschied zu dem, was auf Konzernseite oder Führung verstanden wird zum Teil, aber auch da ging es natürlich darum, mit Menschen zu arbeiten und Menschen mit anzuleiten und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und ja, parallel eben zu meiner Arbeit im Konzern habe ich irgendwann auch das Thema der Gestalttherapie gepackt über einen Freund, der mich da quasi infiziert hat mit diesen tollen Gedanken und mit dieser tollen Form, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe dann parallel 4 Jahre eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten. Das Ganze war im Institut in Tübingen. Und ja, seit ein paar Jahren bin ich auch jetzt als Coach unterwegs und ich nenne das Ganze eben Gestaltcoaching, weil ich eben Elemente aus der Gestalttherapie im klassischen Coaching-Setting eben verwende.
Ja, auf die Themenfelder und was Gestaltcoaching macht, kommen wir ja nachher noch, auch bei den Fallbeispielen beziehungsweise dann auch bei den Lösungsansätzen. Gab es einen konkreten Anlass, warum du dich entschieden hast, aus der Führungsrolle rauszugehen in Richtung Fachexperte?
So gesehen war ich bereits schon ein Fachexperte. Also ich hatte schon innerhalb meiner Rolle als Fachexperte schon Führungsverantwortung, überschaubare Größe von Teams, 5 bis 8 Personen ungefähr, und dort eben Projekte zu leiten, die über mehrere Jahre gingen oder begleitet wurden. Und somit war ich da mittendrin schon bereits innerhalb der Führung. Ich habe es also quasi nicht abgegeben. Teilweise kommen Projekte, gehen wieder welche. Von daher war das eine intensive Zeit, die ich hatte. Genau, von mehreren Jahren, wo ich dann eben auch führen konnte.
Okay, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, bist du aus der Führungsrolle draußen und wirklich nur noch fachlich unterstützen in dem Konzern, neben deiner Aufgabe als Coach und Gestaltcoaching.
Das ist richtig, genau. Ja, also ich habe strategische Verantwortung im Konzern und somit ist es keine personelle Führung mehr, die dahinter steckt, aber eine thematische Führung.
Und wenn du da so zurückguckst, was für Herausforderungen hast du selber als Führungskraft im Vergleich zu jetzt als Fachexperte? Und vielleicht hattest du ja damals das Wissen noch nicht, das du heute hattest. Gab es bei dir auch Konfliktsituationen, die dich manchmal haben zweifeln lassen als Führungskraft?
Ja, durchaus. Gab es durchaus auch, gerade zu Beginn, eben, wo ich vor dieser für mich damals auch natürlich neuen Herausforderung stand, als Führungsübernehmen. Und das ist ein Thema, was ich jetzt auch viel mit anderen Klienten, bei Klienten mit der Arbeit wieder aufkommt, ist eben die Situation zwischen dem, was ich als Clemens, als Mensch eben mir wünsche, was meine Bedürfnisse sind, meine Themen sind und gleichzeitig eben die gegenüberstehend von Erwartungen innerhalb meiner Aufgabe, die ich habe in dieser Form, in meiner Rolle als Führungskraft und gleichzeitig natürlich auch die Themen, die jetzt mein Gegenüber mit sich bringen, also Kollegen und Mitarbeiter, die ich habe.
Du hast gerade gesagt, einmal als Mensch und einmal als Führungskraft. Im Systemischen, aber wahrscheinlich auch in anderen Fachrichtungen, gibt es ja so ein gewisses Rollenverständnis. Also ein Mensch hat mehrere Seiten und Rollen. Also die Rolle des Vaters oder die Rolle des Partners ist eine andere als die Rolle als Führungskraft. Und ich habe jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, was war im Verhältnis jetzt der Unterschied Anforderung Führungskräfte, oder ich formuliere es mal vielleicht auch anders. Wenn man so als junge Führungskraft startet, wie war denn deine Erfahrung? Mit wem kann man sich dann rückkoppeln? Ja, meine Frage eben gerade war, an wen kann man sich denn als Führungskraft in so einem Konzern wenden, wenn man Führungsfragen hat, die einen natürlich selbst betreffen und wo man vielleicht auch, wenn man es kommuniziert, gefühlt erstmal Schwäche zeigt. Gibt es sowas in Unternehmen? Hörst du das von deinen Klienten? Wie ist deine eigene Erfahrung?
Also meine eigene Erfahrung war, dass ich so gesehen niemanden, keinen Ansprechpartner hatte konkret, wo ich jetzt wusste, da kann ich hingehen und fragen, ich habe da eine Thematik oder eine Aufgabenstellung, wo ich mich vielleicht schwer tue oder Unterstützung benötige. Was ich hatte, ist meine selber übergeordnete Führungskraft, mit ihr konnte ich selber auch mal ab und zu sprechen. Aber es hatte nicht, ich hatte da nicht das Empfinden, dass ich dort jetzt wirklich auch meine Themen wirklich frei anbringen kann, ohne eine Art von Schwäche zu zeigen. Das war nicht frei von einer, ich sag mal, Art von Beobachtung, Beurteilung. Also so gesehen, nein, gab es nicht für mich.
Ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung und das ist egal, auf welcher Ebene man ist, aber je höher man kommt, desto schwieriger wird es, weil wenn ich Geschäftsführer bin in einem Unternehmen, dann habe ich erstmal niemanden, mit dem ich da reden kann. Und mit den Gesellschaftern geht es, glaube ich, zu 99,9% nicht, weil das natürlich auch mögliche Fragestellungen, die auch, sage ich mal, das eigene Führungsverhalten oder Selbstwert, Ängste betreffen, einen natürlich in die Ecke der Schwäche stellt. Ja. Und insofern sind natürlich entweder Gruppen, in denen sich auf dieser Ebene Menschen austauschen können. Manchmal hat man das auch im Freundeskreis, wenn man diese Themen im Freundeskreis bringen will. Manches kann man vielleicht auch zu Hause diskutieren. Oder es gibt halt dann die Möglichkeit, tatsächlich sich eine Beratung zu holen, in Form von einem Berater, einem Coach mal zu kontaktieren. Also das habe ich sowohl selber natürlich als Führungskraft als auch Geschäftsführer erlebt und erlebe es bei den Klienten, die zu mir kommen, dass eben genau diese Austauschmöglichkeit für die eigenen Themen, nicht wenn es um Fachlichkeit geht, eher schwierig ist. Und je länger man damit wartet, desto mehr kann sich, muss nicht, ist wie so eine Bugwelle, ein Problem mehr aufstauen.
Ja, aufstauen oder auch, um das zu ergänzen, meine eigene Verhaltensweise mit den Themen umzugehen, auch dann zu festigen. Auch das sehe ich als Punkt. Ich habe es auch bei mir gesehen, gemerkt, wie bin ich denn damals dann mit Herausforderungen umgegangen. Und habe natürlich gemerkt, okay, ich habe eine Lösung jetzt für mich gefunden, mit der fahre ich ganz gut, aber vielleicht war sie nicht ganz ideal. Und da eben ein Sparring auch zu haben oder vielleicht auch eine Art von Mentor, ja, vielleicht auch ein Thema im Unternehmen, Mentor zu finden oder zu haben, hatte ich jetzt auch nicht, mit dem ich sowas hätte besprechen können, wäre natürlich meine Möglichkeiten, Verhalten mal auch anders auszuprobieren, was ich jetzt mit meinen Klienten mache. Das war, könnte ich sagen, ein Mangel. Ja? Das hat mir gefehlt in dieser Zeit.
Ja, das würde ich unterstreichen. Und wenn man seine Probleme, die man hat, oder seine Gedanken, die einen beschäftigen, vielleicht auch die Schwächen mal formuliert einem anderen gegenüber und der ein paar gute Fragen stellt, dann sind das ja schon Interventionen. Daraus bilden sich ja dann meistens nicht sofort, sondern nächsten, übernächsten Tag nochmal für einen selber neue Optionen und mögliche andere Lösungsansätze. Und insofern ist das natürlich sehr wertvoll. Ja, Clemens, bevor wir jetzt zum ersten Fall kommen, würde ich dich doch bitten, nochmal ganz kurz zu erklären, was ist Gestaltcoaching, wo kommt es her und was bewirkt im besten Fall?
Im besten Fall, genau. Ja, Gestaltcoaching, so ein bisschen eine, ich sag mal, auch mit Eigenkreation, obwohl es natürlich auch natürlich andere gibt, die Gestaltcoaching jetzt auch selber kreiert haben. Grundsätzlich kommt dieser Ansatz von meinem Gestaltcoaching aus der Gestalttherapie. Und Gestalttherapie ist eigentlich immer so die, bisschen die gut aussehende Schwester der Psychotherapie und ist ein humanistischer Ansatz. Und hier geht es vor allem darum zu schauen, was kann ich jetzt im Hier und Jetzt verändern? Welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel auch nicht? Was kann ich jetzt tun? Also ich schaue weniger in die Vergangenheit, weniger so sehr in die Zukunft hinaus und jetzt zu schauen, wie ist mein jetziger Zustand, wie ist meine jetzige Gefühlslage, wie ist meine Selbstwahrnehmung. Und das sehe ich als ein sehr effizienten Ansatz, um eben hier auch jemandem wirklich direkt helfen zu können. Und dieser Gestalt-Coaching-Ansatz hat natürlich den auch ein bisschen einen kurzfristigeren Ansatz aus dem Coaching heraus alleine, um zu schauen, dass ich eine Problemstellung, mit dem der Klient zu mir kommt, eben auch mit einer Zieldefinition relativ baldig zu einem Ergebnis, zu einem Fortschritt bringe. Also sind die Ansätze der Gestalttherapie sind eben drin und die besagen für mich, oder die ich drin reinpacke, ist eben zu schauen, was passiert auch auf der körperlichen Ebene zum Beispiel bei meinem Klienten. Wie fühlt er sich jetzt gerade? Hat dieses Gefühl, wo manche vielleicht noch fremd ist, irgendwo einen Platz im Körper? Ja? Und ich schaue eben, was da drin passiert und leite denjenigen und diejenige dann entsprechend auch in die Selbstwahrnehmung hinein. Das ist schon mal ein sehr großer Schritt, in die Selbstwahrnehmung überhaupt mal zu einem Punkt zu kommen, in dem der Klient jetzt erstmal vorsteht.
Das unterscheidet sich in vielen Punkten, habe ich jetzt so gehört, für mich auch gar nicht im Kontext der systemischen Therapie. Auch dort geht es ja in den Befragungen drum, also Befragung des Klienten, auch was fühlt er ja, was nimmt er wahr mit seinen Sinnen, weil das eine ist das Kognitive und das andere ist das Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken.
Ja, ja.
Ja, was man, also auch, wie fühlt sich das Problem an? Ja, vieles kann man einfach beschreiben, aber um überhaupt mal in sich hineinzufühlen, was macht es, gilt auch da. Und insofern glaube ich, ist ein sehr guter Ansatz. Und was mir persönlich gut gefällt, ist, das ist auch mein Credo, dass man lösungsfokussiert, lösungsorientiert Problem eine Möglichkeit gibt, sich schnell zu lösen, ja, weil dem Klienten hilft es oftmals nicht, in die Vergangenheit zu schauen, wenn er vordergründig erstmal ein Hauptthema hat und das gilt es zu lösen. Und ich habe erst vor kurzem wieder einen Podcast gehört von meinem Lieblingstherapeuten Dr. Gunter Schmidt, der auch nochmal ganz klar betont, dass er die Wissenschaft heute weiß, Ängste, Probleme, alles entsteht nicht aus der Vergangenheit, da gibt es Muster, die sich zwar anbieten, aber Ängste sind immer in der Gegenwart und durch Bilder, die wir uns selber machen, in die Zukunft projiziert. Also das heißt, alles, was wir fühlen, was uns belastet, ist im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und insofern gilt es, die Themen des Hier und Jetzt erstmal zu lösen, damit man in ein konstruktives Doing als Führungskraft und als Mensch kommt. Und dann kann man sich natürlich überlegen, will man verstehen, warum sich welche Muster immer in einen Vordergrund bringen, beziehungsweise lernen, wahrscheinlich über die Gestalttherapie oder auch über die systemische Therapie, lernen, wie kriegt man eigentlich die guten Muster, die man schon in sich drin hat, wieder nach vorne. Dass im besten Fall, wenn etwas getriggert wird, diese Muster genommen werden. Ja, Clemens, kommen wir zum ersten Fall. Was hat denn dein Klient mitgebracht, über das du heute berichten möchtest?
Ja, mein Klient ist eine Führungskraft im mittleren Alter, ein Mann in dem Fall, und der bereits klar einige Mitarbeiter unter sich hat, und aber sein Bereich wird erweitert und somit auch sein Zuständigkeitsbereich seiner Mitarbeiter, bekommt also mehr dazu. Und ja, es entwickelt sich natürlich dadurch größere Part der Verantwortung. Und das ist ein Thema, was ihn auch zu mir gebracht hat, ob er diesen Weg weitergehen möchte mit dieser Vergrößerung quasi, mit der Erweiterung, die ihm da ansteht. Und weil er natürlich auch da Bedenken hatte davor, ob er das packt, ob er diesen Umfang an neuen Mitarbeitern auch so hinbekommt, wie er es auch seinen Erwartungen entspricht, aber auch diesen Erwartungen, die er mir gegenüber geäußert hat, die von außen eben, wie er meint, im Raum stehen. Also Erwartungshaltung von weiteren Vorgesetzten bis hin zu Vorstand, genau, also die ebenfalls im Raum stehen. Das Thema der Erwartungshaltung war so ein sehr großes.
Okay, das heißt, ist er denn in seiner jetzigen Führungsrolle mit den jetzigen Mitarbeitern, fühlt er sich da gut angekommen oder gibt es da auch schon Themen, die ihn beschäftigen? Weil ich habe noch nicht, ich finde es erstmal sehr interessant, dass jemand, wenn es um eine Erweiterung geht, sagt, er holt sich mal Unterstützung und reflektiert es, das ist sehr gut. Jetzt würde mich natürlich wirklich interessieren, gibt es Ängste oder Themenfelder, die schon im jetzigen Doing mit seiner jetzigen Führungsaufgabe irgendwie mitschwingen, die ihn dann bewogen haben zu sagen, ich muss das jetzt reflektieren?
Ja, durchaus. Es war eine leichte Ankündigung von seiner Seite erst, aber die Tendenzen sind da. Und zwar, wenn er sich immer rechts und links umschaut, also auch in andere Bereiche, auf seine anderen Führungsebenen, Bereiche von anderen Kollegen oder auch in andere Unternehmen hinüberschaut. Weil dort gibt es nach seiner Wahrnehmung eben ein besonderes Verhalten von Führungskräften, und er meint, dass er diesem nicht ganz entspricht. Also wie ein Hinüberschauen auf die andere Seeseite oder andere Seite der Straße, schauen, was machen denn die anderen eigentlich, die schon bereits ein größeres Team verantworten, und muss ich das jetzt genauso tun? Ja? Weil die verhalten sich so und so, die treten so und so auf. Und das ist die Problemstellung, mit der er auch zu mir kam, eben. Ob er das selber auch ist, weil er sich momentan, wie er meint, anders verhält. Er kommt damit klar, meint aber eben nur in dieser kleinen Konstellation, die er jetzt hat.
Wie verhalten sich dann die Führungskräfte, die er sieht, den größeren Bereich leiten? Was nimmt er da wahr und was stört ihn an dem, was er wahrnimmt?
Also er nimmt sie nach seiner Beschreibung deutlich lauter, auch extrovertierter wahr, viel präsenter, als er sich selber wahrnimmt und auch selber beschreibt. Viel präsenter auch in dem, was sie zeigen, auch regelmäßig zu reporten und zu zeigen, was sie tun. Nicht nur in dem, was in ihrem Team, in ihrer Verantwortung liegt, sondern eben auch als Person sich regelmäßig zu zeigen und entsprechend laut zu sein. Und wenn er das eben berichtet, entspricht es nicht ganz seiner eigenen Wahrnehmung von sich selber.
Und bedeutet es, dass dieses lauter und präsenter in Richtung Außenwahrnehmung auch vielleicht Umgang mit den Mitarbeitern betrifft? Also hat er den Eindruck, dass die anderen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern anders umgehen als er und auch das für ihn eine Schwierigkeit wäre?
Ja, durchaus. Er beschrieb sich selber als sehr harmoniebedürftig. Also er ist jemand, der auch, er meinte, gerne auch ja, nicht unbedingt den Konflikten entgegentritt, sondern eben immer eine Harmonie für sich haben möchte. Und das ist eben auch ein Punkt, den hat er. Aktuell kann er das eben nach seiner Auffassung leisten in seinem überschaubaren Team. Beim Hinüberschauen eben zu anderen Führungskräften in der gewissen, mit mehr Mitarbeiterverantwortung, sieht er eben dieses Harmoniebedürfnis nicht mehr ganz so, sondern ein deutlich stärkeres Durchsetzen von Dingen, die jetzt zu tun sind.
Da würde ich mal so eine Zwischenfrage stellen. Ist er dann harmoniebedürftig auch im privaten Kontext?
Ja, er ist genauso auf der anderen Seite eben im Privaten, im Familiären, auch so wie ich ihn jetzt auch wahrgenommen habe oder wie sie auch beschrieben hat, eben auch sehr harmoniebedürftig. Ja, genau. Also da ist er auch sehr auf dem Ausgleich jeweils im Aus. Ja.
Ist ihm denn klar, beziehungsweise bearbeitet er das, dass man natürlich unterschiedliche Rollen haben kann und darf und sollte? Natürlich sollte die Führungskraft ja nicht die Rolle sein, die man zu Hause zumindest meistens lebt.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ihm ein bisschen bewusst natürlich, dass er da auch eine Rolle hat, in der er sich befindet. Nur dieser Blick eben, dieses Vergleichen, was er jetzt angesetzt hatte, zu schauen, was machen denn die anderen Führungskräfte auf der vergleichbaren Ebene, ist jetzt in dem Fall, in seinem Fall, in dem er sich jetzt neu findet und schaut, okay, wie kann ich denn in meiner Rolle jetzt neu auftreten, nicht unbedingt produktiv. Und das ist eben der Ansatz, in dem ich rangegangen bin, zu schauen, okay, wie empfindest du dich denn jetzt gerade in deiner jetzigen Rolle als Führungskraft? Und was passiert, wenn du zum Beispiel die anderen jetzt beschreibst oder beobachtest, das, was dir gerade missfallen hat? Und was passiert denn dann bei dir gerade aktuell? Wie fühlt sich denn das an? Was passiert da? Was gibt es da für einen Widerstand womöglich oder eine Art von Vermeidung und dergleichen?
Und was kam da als Antwort auf solche Fragen?
Von seiner Seite erstmal ein ganz klarer Widerstand zu der Beobachtung, was die anderen machen. Das war der erste Punkt, zu sagen, okay, nein, ich möchte das nicht. Diese Art von Auftreten, diese Art von Darstellung, das widerspricht ihm. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was die anderen machen, das war mir eben auch sehr wichtig, geht es mir vor allem darum, bei ihm zu schauen, okay, was ist denn dir wichtig? Was ist dir wichtig, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest? Ja. Das Thema der Rolle zwischen, okay, ich bin selber eine Person, die mit dabei ist, also ich als Mensch dabei, ich habe die Rolle als Führungskraft und es gibt Erwartungshaltungen. Das war ein Punkt eben, wo ich mit ihm jetzt versucht hatte, wirklich dran zu arbeiten und sagen, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich erstmal nach mir schaue? Also was ist mir wirklich in meiner Zusammenarbeit mit Menschen wichtig?
Warum oder woraus schließt er, dass sein Führungsmodell, so wie er mit seinen jetzigen Mitarbeitern umgeht, auf der nächsten höheren Ebene eben nicht genauso gut sein und erfolgreich sein könnte? Mhm. Also vielleicht ist es ja gerade gut, ein anderes Führungsmodell an den Tag zu legen, das einem wichtig ist, nämlich Umgang mit Werten. Ja. Zum Thema Sinn, was gibt ihm Sinn, würde ich schon auch nochmal fragen, aber stelle ich kurz zurück. Das ist ja vielleicht sogar das erfolgreichere Modell, als so zu führen wie seine Führungskollegen.
Genau, genau. Also es ist ein wichtiger Punkt, eben dieses Vertrauen zu schaffen in sich selber, also in ihn selber hinein, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt mal zu, ich probiere das jetzt aus. Ich muss nicht davon ausgehen, dass da ich jetzt in die nächsten, für Sie beschriebene nächste Ebene hinein trete, entsprechendes Verhalten an den Tag legen muss. Sondern sagen, okay, ist es. Du scheinst Erfolg damit zu haben, mit dem, wie du aktuell führst. Also ist es vorerst erstmal gut, womöglich. Lass das versuchen in einem neuen Kontext. Also sei gestärkt, geh mal gestärkt da hinein. Ja. Probier das aus. Also auch wieder dein Verhalten mal zu probieren, zu testen. Und besonders auch, weil es schien mir immer wie von außen herangetragen zu sein. Also wie eine Erwartungshaltung, die irgendwo im Raum steht. Und ich frage immer ganz gerne, ja, wo steht die denn? Wo ist die denn? Ist die irgendwie greifbar oder kann man die ansprechen womöglich? Ja? Gibt es eine Person oder Personen, von denen du meinst, dass erwartet wird, dass du dich so und so verhältst? Und ist die Erwartungshaltung vielleicht einfach nur ein Gedanke? Ja, und da auch wirklich ins Tun zu kommen und sagen, dann geh mal auf diese entsprechende Person zu und frag mal nach, wie sind die Erwartungshaltungen? Lieber Vorstand, lieber Geschäftsführer, was ist die Erwartungshaltung mir gegenüber?
Ja, diese Fragestellung, die du gerade formuliert hast an ihn, hätte ich auch gefragt. Und zwar vielleicht auch noch ergänzend, um für mich klar zu werden, hat er sich auf diese Position beworben oder wurde er angesprochen?
Er hat die Position schon inne und die wird einfach ausgebaut. Also er hat eine Leitungsfunktion und dieses Segment von ihm, dieser Bereich, diese Abteilung wird vergrößert. Und somit bleibt er in seiner jetzigen Position, aber mit mehr Mitarbeitern.
Aber so wie ich es verstanden habe, die Erweiterung kommt ja nicht von ihm, sondern die kommt von oben.
Genau, also sein Bereich soll mehr, soll mehr auch angeleuchtet werden, ja? Soll mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Und aber genau das kommt doch von oben Und man macht es doch wahrscheinlich, so wäre jetzt mein Vorgehen als Führungskraft, man traut das ja Mitarbeitern zu, die man erlebt hat, in dem, wie sie es tun, was sie tun und welche Ergebnisse sie mit ihrem Team bringen. Und deshalb scheint es ja so zu sein, dass seine Art, wie er es macht und umsetzt, ja Wohlwollen trägt in der Geschäftsführung. Und vielleicht ist ihm das noch nicht so bewusst und geht ja genau in die Richtung, wo du gesagt hast, auch nochmal zu hinterfragen. Ja, man könnte ja auch tatsächlich fragen, seinen Vorgesetzten, wie erlebst du mich in meiner Führungsrolle?
Ja.
Ganz konkret.
Genau.
Ist das, wie ich führe, gut in der Wahrnehmung von dir? Oder gibt es Dinge, die du dir als Führungskraft, als mein Vorgesetzter anders wünschen würdest?
Genau.
Und habt ihr auch über mal die Fragestellung gesprochen, was ihm Sinn gibt? In der Führung oder in der Aufgabe in dem Unternehmen?
Auch darüber haben wir gesprochen. Also ich will ganz kurz nochmal zurückkommen auf das Thema eben, also auch sagt es eben, das an, loszugehen, anzusprechen. Also mein Ansatz ist natürlich auch in eine Aktivität zu bekommen, also weniger aus dem Passiven zu handeln, zu warten, was kommt auf mich zu, bekomme mehr Verantwortung, ich bekomme mehr Mitarbeiter hinein, da muss ich mich irgendwie verhalten. So dieses proaktive Handeln und sagen, okay, was kann ich denn beeinflussen? Mein Bereich selber ausbauen, wie kann ich das beeinflussen? Das ist für mich der wichtige Ansatz, Fragen zu stellen, rauszugehen, aktiv zu werden. Sagen, was ist denn, gibt es eine Erwartungshaltung an mich durch diese Veränderung, die jetzt gerade stattfindet? Und somit kommt dann eine Handlung hinein und ist nicht ausgelegt im Ganzen.
Genau, ich würde dieses Beeinflussen sogar noch umtitulieren in Gestalten.
Ja.
In Gestaltungsraum, Gestaltungsrahmen geben. Also tatsächlich ein Stück weit das Heft des Handelns mit in die Hand zu nehmen. Und das schafft natürlich meistens dann auch bei dem Klienten, bei dem, der es tut, letztendlich auch bei mir als Führungskraft, ja Selbstvertrauen ja, und gibt auch Selbstsicherheit, wenn man Dinge mitgestalten kann.
Genau, und gerade dieser Punkt von Selbstvertrauen und Mitgestalten habe ich bei ihm sehr stark gesehen in dieser Entwicklung. In dem Fall, dass er mit für sich, bei ihm bewusst wurde, er kann gestalten. Er hat die Möglichkeit, jetzt ja was zu tun. Und ich hatte in der Arbeit mit ihm gemerkt, dass er jetzt gestalttherapeutisch gesprochen in eine Lebendigkeit gekommen ist. Und das ist mir extrem wichtig. Also meine Resonanz, die ich meinem Klienten gegenüber gebe, indem ich ihn wahrnehme, wirklich in seiner vollen Präsenz, nicht nur dem, was er sagt, sondern auch wie er es sagt, wie er sich verhält, wie die Gestik ist und so weiter, wie die Atmung ist, wie seine Augen leuchten, habe ich gemerkt, okay, hier kommt es in Lebendigkeit hinein. Also die Möglichkeit, selber zu gestalten und zu merken, ich bin stabil oder auch mir wird es bewusster, was ich kann, welche Möglichkeiten ich habe und wie kann ich die nun einsetzen in meinem bisher eigentlich eher diffusen Weg dahin, zu sagen, okay, ich werde stabil darin, ja, ich kann gestalten.
Jetzt haben wir natürlich, sage ich mal, viel aus unserer Perspektive gesprochen, aber natürlich auch aus seiner Perspektive, um jetzt aber auch noch für unsere Zuhörer das zu pointieren. Was war der Auftrag an dich, wo er gekommen ist? Konnte er den schon beschreiben? Und wenn nein, was hat sich dann im fortlaufenden Austausch mit dir als das Hauptziel herauskristallisiert, an dem du jetzt mit ihm arbeitest, was sich natürlich auch verändern kann im Prozess?
Mhm. Zu Beginn war eigentlich das große Wort, was im Raum stand, Klarheit. Also er möchte Klarheit bekommen, in dem Fall, wo er jetzt gerade steht. Also nach dem Ansatz, er ist jetzt seit einem Jahr in diesem Unternehmen, soll es so weitergehen, ja, da kommt was dazu quasi bei ihm und möchte er das. Und diese Klarheit wurde konkreter im Sinne von Klarheit, wie stehe ich als Mensch, als Person in diesem Umfeld und wie wird mir klar, ob ich das wirklich möchte und auch kann. Und diese Klarheit ist ihm jetzt in der Arbeit bewusst geworden oder hat sich verdeutlicht und er hat für sich eine Position gefunden und eine Stärkung in dem Fall, was er kann.
Okay, und danke. Nochmal das, sag ich mal, das Ziel des Klienten beschrieben. Und Im nächsten Step würde ich dann sagen, dass wir jetzt mal zu möglichen Lösungsansätzen und möglichen Interventionen kommen. Welche Lösungsansätze gibt es für die Fragestellung, mit der der Klient zu dir kam, im Bereich des Gestaltcoachings? Was hast du angewendet und was, sag ich mal, hat ihn positiv begleiten können im Prozess der Klärung oder der Findung seines Zielpunktes?
Also mein genereller Ansatz, in dem Fall, den ich auch hier angewendet habe, ist natürlich, auch wenn der Klient jetzt kommt mit einer vielleicht noch etwas diffusen Fragestellung, ihn da abzuholen, wo er jetzt gerade steht. Also fragen, okay, was ist denn jetzt gerade? Jetzt sitzt du bei mir, du sitzt mir gegenüber, du hast den Weg zu mir gefunden, ich freue mich darüber natürlich, zu fragen, was ist jetzt? Du hast deine Frage oder dein Thema geäußert. Was passiert jetzt gerade bei dir? Was ist jetzt gerade präsent? Mhm. Jetzt im Moment. Und jetzt in seinem Fall war er noch recht verhaftet natürlich bei dem Thema, was ihn auch zu mir gebracht hat. Und das war der Punkt für mich auch, in verschiedene Situationen hineinzugehen. Wenn ich von ihm erfahre, wie ist denn so dein Alltag in der Arbeit? Hast du ein konkretes Beispiel dazu, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest? Oder wenn du mit der nächsten Führungsebene sprichst, zum Beispiel mit der Geschäftsführung, die zu dir kommt, sagt er eine gewisse Erwartung oder möchte etwas von dir. Was passiert denn da eigentlich? Ja? Um meinen Klienten erstmal auf einer Wahrnehmungsebene zu bekommen. Und das ist auch der gestalttherapeutische Ansatz, ist eigentlich clear your mind and come to your senses. Also raus aus dem Kopf erstmal. Und die meisten Klienten, die zu mir kommen, sind natürlich, sind wir meist veranlagt, aber sehr im Kopf unterwegs. Die haben sich ja schon seit mehreren Monaten oder schon länger mit diesem Thema wirklich sehr stark beschäftigt. Und ich unterstütze dort eben erstmal rauszukommen, zu schauen, okay, erzähl mir eine Situation, eine konkrete Situation der Gegenwart beschrieben, was ist da passiert. Und jetzt erzähl mal bitte, was passiert jetzt gerade bei dir, wenn du mir das sehen erzählst. So. Und das ist eine sehr fokussierte Arbeit auf eine Situation, aber die hilft mir auch als Coach oder auch Therapeut im Hintergrund, mit dem Klienten eben zu arbeiten und kleine Schritte zu gehen.
Und wie kann ich mir das konkret vorstellen im Gestaltcoaching? Ich habe verstanden, es geht auch dabei, den Klienten zu zeigen, wie man atmet. Also wie kommt man in diese Sinneswahrnehmungen? Was für Interventionen? Ja. Oder eine Intervention hast du da in dem Fall angewendet, damit er mehr in dieses raus aus dem Kopf, in das Fühlen kommt.
Genau. Also ein konkretes Beispiel ist, wenn mir der Klient zum Beispiel erzählt, die Situation, die ich jetzt gerade erfragt habe, sagt, okay, ja, ich habe eine konkrete Situation, da ist Folgendes passiert, da hat X zu Y gesagt und der kam zu mir und so weiter. Und was ich dann relativ schnell meinem Klienten zurückgebe, ist eben meine Wahrnehmung von ihm, wie er es mir gerade erzählt und auch was bei mir passiert. Auf der einen Seite die Wahrnehmung, wenn ich sage, okay, inhaltlich habe ich verstanden, das und das ist passiert, habe ich da recht, habe ich es richtig verstanden? Ja, also ich kann also nachfragen. Das ist der inhaltliche Ebene. Und gleichzeitig sage ich aber, oder kann ich auch zurückgeben, bei mir ist gerade Folgendes passiert. Als du mir das erzählt hast, habe ich bei mir gemerkt, oh, das fühlte sich eigenartig an für mich. Oder es war hier oben, ich habe gemerkt, ich habe aufgehört zu atmen. Oder meine Atmung ist nach oben gerutscht in den Brustbereich. Genauso habe ich wahrgenommen, dass du deine Füße so und so bewegt hast. Du hast deine Hand bewegt, du hast mit deinen Fingern irgendwas gemacht. Du hast mich vielleicht nicht angeschaut beim Sprechen. All diese Dinge gebe ich zurück, ohne es zu bewerten, einfach nur meine Beobachtung vom Gegenüber. Und allein dadurch kommt mein Klient auf eine andere Ebene. Er kommt raus aus dem, was er mir erzählt, aus dem Kopf, und sagt, auch stimmt, interessant, habe ich gar nicht gemerkt, aber jetzt fällt es mir auch auf. Ich merke gerade, stimmt, meine Haltung ist interessant. Ja, oder mir wird sie bewusst, wie ich gerade da sitze. Mir wird bewusst, wie meine Atmung gerade ist.
Und was passiert dann? Was sagt, kleiner Ausflug natürlich, dann im Gestaltcoaching, was sagt der therapeutische Ansatz dazu, wenn bei dem Klienten denn diese Wahrnehmungen auf der Gefühlsebene ankommen? Welche Optionen bietet ihm das Chancen, darüber hinaus dann einen neuen oder anderen Ansatz oder ein neues Gefühl zu bekommen?
Also, wenn der Klient mir etwas erzählt, eine Situation, in die er sich gerade hineinbegeben hat, dann nimmt er diese Situation ins Hier und Jetzt.
So.
In dem Fall, wenn der Klient mir eine Situation erzählt, wo ich ihn darum gebeten habe, zu sagen, gehen wir mal in eine Situation hinein, die du konkret beschreiben kannst, dann ist es natürlich eine Situation, die war in der Vergangenheit, ist da schon mal passiert, aber der sich jetzt intensiv damit beschäftigt, gerade kommt sie ins Hier und Jetzt. Und wenn ich ihm über meine Resonanz, meine persönliche Resonanz, also widerspiegel, was ich bei ihm jetzt gerade wahrnehme, in seiner Art der Beschreibung, nicht inhaltlich nur, sondern wie er es mir beschreibt, und ich ihm zurückspiegeln kann, was ich dabei empfinde und gleichzeitig wahrnehme, wie er sich gerade auch körperlich verhält, dann bekommt er einen konkreten Bezug in diese Situation, in der er damals war. Und der Ansatz ist nun eben dann auch heraus oder für ihn bewusst zu werden, ob diese Situation, wie die sich für ihn angefühlt hat, auch körperlich, ob sie vielleicht was war, wo er sagt, oh, ich fühlte mich total befreit, ja, es war schön und ich kann das wahrnehmen bei ihm, oder er merkt, ah, das war eine Situation, die hat mich irgendwie, ja, die hat bei mir auch körperlich eine Resonanz mit sich gebracht, mit mir gebracht. Ja, und was war denn da? Gab es vielleicht auch einen Punkt, der mir da vielleicht nicht gefallen hat oder der mir jetzt bewusst wird, es war vielleicht eine unangenehme Situation womöglich. Und dann kommt der Klient in ein Bewusstsein, dass ihm die Situation eigentlich vielleicht unangenehm war, was ihm davor nicht bewusst war.
Das ist schon mal sehr gut, weil die Wissenschaft sagt ja auch, dass ganz viele Themen letztendlich vom Unterbewussten gesteuert werden. Und das ist halt nicht das Kognitive, das wir direkt erstmal beeinflussen können. Und wenn ich jetzt dieses Bewusstsein habe, dass das eine unangenehme Situation war, wie du es beschrieben hast, wie geht es dann weiter in der Gestalttherapie? Weil diese Situationen kommen ja wahrscheinlich öfters als Führungskraft. Und wie kann ich jetzt damit umgehen, das umzugestalten in eine, es muss ja nicht eine freudestrahlende Situation sein, aber dass ich die aushalten kann, ohne dass sie mich dann gleich belastet.
Ja, also wenn ich gerade beim Thema Atmung, das wäre vielleicht ein einfaches Beispiel, da ansetze, es war auch die Situation tatsächlich, die in dieser beschriebenen Situation des Klienten aufkam, ist, als er im Austausch mit seinem Vorstand war, dass seine Atmung sich verändert hatte. Sie wurde kürzer, flacher und fast nicht mehr merklich. Und das genau das Gleiche passierte in der Beschreibung mir gegenüber, als er in dieser Situation war. Und gestalttherapeutischer Ansatz wäre das zum Beispiel eben durch diese Bewusstseinswertung, aha, als ich mich so und so gefühlt habe in der Situation, hat sich meine Atmung verändert. Es ist wichtig, dass der Klient merkt, okay, durch meine Selbstwahrnehmung in dieser Situation verändert sich meine Atmung. Aber wenn durch Bewusstwerdung kann ich auch gegensteuern. Und dann eben beim nächsten Mal bewusst in diese Atmung hineinzugehen, zu schauen, was passiert dann, wenn ich wieder in diese Situation komme. Und da auch sich Zeit zu nehmen dafür, sich diese Zeit zu lassen, auch innerhalb eines Gesprächs, aber auch eine Selbstwahrnehmung zuzulassen, zu merken, okay, ah, bei mir rutscht meine Atmung wieder nach oben. Ich nehme jetzt Zeit zu merken, okay, was passiert, und gleichzeitig kann ich entsprechend dann mich anders verhalten.
Ohne dass ich jetzt diesen gestalttherapeutischen Ansatz in der Ausbildung habe, ist es ja im Systemischen, beziehungsweise grundsätzlich würde ich sagen, ja, auch mal sich 2 Sekunden zurückzunehmen und Luft zu holen und dann weiter zu sprechen. Man denkt immer, dass es sehr lange Pausen sind, aber eigentlich kommt beim Gegenüber das gar nicht so an. Und ich glaube, auch eine Botschaft von mir wäre natürlich an so jemanden zu sagen, natürlich darf man, wenn man beim Vorstand vorstellig ist und das nicht gerade zum Tagesgeschäft gehört, sondern alle paar Wochen oder Monate dort ist, dann darf man natürlich mit einer höheren Anspannung, also nicht darf, denn ist eine höhere Anspannung da, und das ist auch vollkommen in Ordnung so, ja. Weil wahrscheinlich allen anderen Kollegen geht es ähnlich, und ich glaube, dessen muss man sich auch nochmal bewusst sein, und das ist gut, wenn man das zulassen kann, weil natürlich die Erwartungshaltung und der Druck, den man sich selber macht, vor so einem Gespräch und dann im Gespräch, ist in Ordnung. Ja, und wenn man das im Vorfeld weiß, und dann hilft es vielleicht auch, und genau wie von dir beschrieben, sich dann einfach mal kurz zurücknehmen, wenn einem das gelingt, aber wenn man das im Kopf hat, dass einem das hilft, dann gelingt es einem im besten Fall auch mal, Luft zu holen zwischen den Sequenzen. Und wie ging es dann weiter oder gab es Situationen, in denen dein Klient genau das probieren konnte und er dann mal Rückmeldungen gegeben hat im weiteren Verlauf? Ist das eine Maßnahme, die ihm ein bisschen Luft verschafft, sozusagen?
Ja, also tatsächlich, dieses Gespräch stand noch nicht an. Also was wir sind ja noch mitten im Doing quasi. Ne? Dieses Gespräch stand noch nicht an, aber das hat ihn zumindest in dem Fall in seiner Vorbereitung, was er sich jetzt vorgenommen hat, entsprechend schon mal gestärkt. Ne? Dass er Möglichkeiten hat, eben das mitzugestalten und vor allem für sich in der Wahrnehmung zu gehen. Also gibt ihm eine gewisse Sicherheit dazu. Mhm.
Gibt es noch eine weitere Intervention aus dem Fall, die du den Zuhörern mitteilen möchtest, die im Gestaltcoaching angewendet wird oder die du bei ihm angewendet hast?
Es gibt noch weitere, die ich jetzt in seinem konkreten Fall aber noch nicht angewendet habe, aber die darauf komplett aufbauen würde. Und das ist die Intervention und die Arbeit mit dem vorgestellten Kontakt, wie ich immer sehr hilfreich finde. Das heißt, auf der einen Seite kann es, oder meist kommt es daher, wenn jemand sagt, ich habe eine Situation, die kann ich beschreiben und da habe ich mich so und so gefühlt oder ich gehe dieser Situation aus dem Weg, zum Beispiel, also die Vermeidung dazu. Oder ich habe mich in dieser Situation überhaupt nicht gut gefunden. Das könnte zum Beispiel so ein Punkt sein, wo man sagt, okay, er war in einer Situation bereits mit einem Vorstand, hatte schon ein Gespräch gehabt, ging danach raus und hatte sich nicht ganz wohl gefühlt. Und da ist der Ansatz für mich zu sagen, gut, dann lassen Sie doch mal da in diesen vorgestellten Kontakt hineingehen. Und der bedeutet, dass ich mit ihm genau in diese Situation wieder hineingehe, die beschrieben wurde, und er sich diese Person, mit der er im Kontakt ist, entsprechend vorstellt im Raum. Das ist ihm überlassen, welche Distanz er dazu einnimmt, auch eine Räumlichkeit kann er sich auswählen, das ist sehr wichtig. Ist er sehr nah dieser Person gegenüber oder steht er weiter weg und kann mal schauen erstmal, wie stelle ich mich überhaupt in dem Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, auf. Wenn diese Position gefunden ist, dann gehe ich mit ihm in diesen Dialog nochmal hinein. Das heißt, ich lasse ihn nochmal in der Gegenwart und jetzt erzählen, was passiert jetzt gerade, was habe ich gesagt, was hat ungefähr mein Gegenüber gesagt. Und was empfindet er jetzt gerade dabei? Das ist eben meine Intervention als Therapeut, da hineingehen zu können, zu sagen, okay, jetzt hat er das gesagt, jetzt sagst du etwas dazu, was passiert bei dir gerade? Oder ich nehme gerade wahr, wenn ich dich sehe, du stehst da, ich sehe deine Hand ist zusammen als Faust, als Beispiel, geballt. Oder dein Fuß bewegt sich. Oder du schaust in eine ganz andere Ecke, du schaust ihn gar nicht an. Warum? Was passiert? Also es ist ein Stück für Stück in eine Empfindung kommen, was passiert gerade in der Situation mit meinem Gegenüber. Und dann aber auch die Möglichkeit zu haben, und jetzt kann ich hier drin etwas probieren. Ich habe also einen geschützten Raum, dem ich sagen kann, ich fühle mich jetzt gerade da vielleicht nicht ganz wohl darin, aber wie verändere ich das? Nach was wäre es mir denn jetzt gerade? Und da kann es sein, dass der Klient sagt, mir wäre es gerade danach, dass ich total leise bin. Und mir wäre es danach, ich würde mich in die letzte Ecke zurückziehen. Oder mir wäre es gerade danach, jetzt direkt auf diese Person zuzugehen oder ganz laut zu werden. Also vielleicht auch mal zu schreien oder eine ganz anderen Habitus an den Tag zu legen. Und dem gebe ich eben Raum und das lasse ich zu. Und das ist eben die Möglichkeit für den Klienten, einen in einem neuen Setting etwas zu versuchen, zu schauen, was passiert denn dann bei mir. Und dann eben auch seine eigenen Beweggründe und Empfindungen nahe zu kommen und zu verstehen, was da gerade los ist.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass ihr dann auch, also du und der Klient, euch richtig im Raum bewegt.
Ja.
Also ein aktives Coaching und nicht, man sitzt sich nur gegenüber, sondern man ist in Bewegung.
Ja,
ich selbst habe auch mit einer Coaching-Klientin ein Coaching auf einem 5-Kilometer-Weg, wo es viel Weitblick gab, durchgeführt und ich glaube, dass dieses Bewegen und dieses, ob in einem Raum oder in dem Fall beim Laufen, nochmal dem Klienten ganz andere Möglichkeiten gibt, sich zu äußern, sich zu öffnen, auch Dinge, die der Coach sagt, wahrzunehmen. Aber vor allen Dingen ist es so dieses, in der Bewegung, da fühlt man natürlich auch, zu erklären, was sind die Probleme, was beschäftigt einen. Und man ist nicht so in dieser Situation, dass der Coach einen direkt anguckt und sondern man guckt, sage ich mal, in eine gemeinsame Richtung und formuliert Themen. Das muss nicht bei allen so funktionieren, aber meine Erfahrung ist, dass es bei manchen sehr positiv ankommt. Ich muss dazu sagen, das macht man, also ich mache es dann natürlich nach der dritten, vierten Sitzung, ja, und frage mal, wäre das eine interessante Möglichkeit, sich mal darauf einzulassen?
Genau.
Geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung.
Ja, also ich formuliere es natürlich auch als ein Angebot, also zum Teil, und da kommen wir vielleicht sogar schon ein bisschen bei unserem Thema auch Richtung Führung als Therapeut oder als Coach. Es ist auf der einen Seite auch ein Angebot von mir, oder ich kann es eben ganz konkret vorschlagen, sagen, steh bitte jetzt auf. Steh mal bitte jetzt auf und geh in den Raum oder beweg dich in diesem Raum. Weil schlussendlich sind es, also mein Ansatz, wie ich am Anfang ja beschrieben habe, clear your mind and come to your senses. Ich möchte nicht, dass mein Klient ständig in der Birne drin ist, ständig im Kopf drin ist. Und wenn ich an einem Punkt mit ihm bin, wo ich merke, okay, jetzt kommt eine gewisse Lebendigkeit hinein in ihn, dann kann ich es auch versuchen, sagen, jetzt steh mal auf oder jetzt stehe ich auch. Oder ich muss selber auch mal aufstehen, das kann passieren. Wenn ich merke, mein Gegenüber ist ständig im Kopf und es ist, ich merke bei mir selber eine Resonanz, wo ich merke, ich kann das selber als Coach auch nicht mehr ganz, ich sage mal, aushalten und ich habe selber einen Impuls, dann gehe ich dem auch nach. Und das ist auch ein gestalttherapeutischer Ansatz, dass ich als Mensch, als Clemens auch sichtbar bin. Ja, ich bin nicht der Allwissende, aber ich bin mir natürlich in meiner Rolle bewusst, was ich hier tue. Aber wenn ich merke, es tut mir selber auch gut, damit ich meine Lebendigkeit gegenüber meinem Klienten auch halten kann, dann stehe ich auf und mache auch mal für mich irgendeine Art von Bewegung oder bewege
Ja, das Thema Sichtbarkeit und sich auch zeigen, ohne dass man sich sag ich mal, zum Hauptfokus macht, ist schon auch wichtig, auch wiederzuspiegeln, was macht das mit allem, was man hört an seinen Klienten. Ja, macht das einen betroffen? Ich finde, dass man diese Betroffenheit sehr wohl zeigen kann. Und weil das rückkoppelt ja auch, dass man seinem Klienten zuhört und aktiv auch zuhört. Und ich würde jetzt einem Klienten wahrscheinlich nicht sagen, und jetzt steh auf, sondern ich würde es immer als Angebot formulieren, weil letztendlich ist der Klient der Auftraggeber. Und man kann, wenn er dann sagt, nein, und ich bin aber der Meinung, es würde ihm gut tun, dann, wie sagt der Gunther Schmidt, wenn er über seine Klienten aus der Klinik berichtet, das ist Stelios Klinik, er macht ihnen immer wieder die Vorschläge, auch wenn die sagen, nee, das ist ein doofer Ansatz. Dann sagt er, ich erlaube mir aber trotzdem, diesen Vorschlag zu unterbreiten, weil meine Erfahrung zeigt mir, dass ihm das gut tun würde. Aber es liegt natürlich an ihm, das abzulehnen. Also, das ist so mein Ansatz.
Das ist auch natürlich der Situation geschuldet, zu sagen, okay, wann kann ich es auch verantworten, zu sagen, drücke ich jetzt jemanden in die Ecke dadurch, indem ich sage, steh bitte auf. Aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich selber aktiv werde, dass das natürlich sofort überspringt. Wenn ich jetzt sage, oh, ich muss es gerade mal aufstehen. Das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, das beschäftigt mich total. Das bewegt mich jetzt gerade. Oder das macht mich wütend. Das macht mich richtig wütend gerade eben. Ich muss jetzt aufstehen. Ich halte es nicht aus, hier zu sitzen, dir gegenüber. Dann kam es schon öfters vor, dass der Klient ebenfalls aufgestanden ist und hat es aufgenommen, ohne dass ich ihn dazu aufgefordert habe. Und diese Dynamik, das ist eben, das liebe ich in dem Fall. Das ist diese persönliche Resonanz, die ich eben hinübergebe, die dann eben beim Klienten etwas bewegt.
Ja, Bewegung. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen auch vom Fall, haben wir uns wegbewegt, aber das ist natürlich sehr interessant und spiegelt auch ein Stück weit das Gemeinsame, auch wenn wir aus unterschiedlichen Ansätzen, du aus der Gestaltrichtung, ich aus dem Systemischen komme, spiegelt doch wieder, dass wir da ähnliche Ansätze haben. Wie geht man mit dem Gegenüber um? Wie nimmt man das Gegenüber seinen Klienten war. Und das finde ich sehr schön. Letztendlich viele der Therapieansätze, zumindest im Systemischen oder auch in der Verhaltenstherapie, gucken ja auch oftmals, welche guten Ansätze gibt es aus anderen therapeutischen Richtungen und welche können wir integrieren und nicht mehr so starr an einem Modell entlang zu gehen. Und letztendlich, welche Ansätze gibt es, die möglicherweise unserem Klienten helfen? weil darum geht es. Es geht ja nicht um uns und es geht auch nicht um eine Fachrichtung, sondern es geht darum, Ansätze zu finden, um unseren Klienten helfen zu können. Hast du noch etwas zu deinem ersten Fall, das du jetzt ausführen möchtest?
Ja, vielleicht auch abschließend, also zu dem, wo wir jetzt gerade stehen oder wo ich sage, das war jetzt auch ein wichtiger Schritt, den er mit meiner Unterstützung gehen konnte, ist eben tatsächlich, ich nehme gerne den Begriff nochmal, in eine Lebendigkeit gekommen zu sein. Also Lebendigkeit im Sinne von dem, was er jetzt tut, in dem Fall, was für ihn auch neu ansteht, indem er sich gefunden hat und mehr Klarheit tatsächlich bekommen hat, in dem Fall auch, was er wirklich will, was ihm wichtig ist. Eine Sicherheit gefunden hat in seinem bisherigen Tun auch. Und jetzt in ein weiteres Probieren hineingeht. Also der Prozess geht natürlich jetzt immer weiter. Aber diese Lebendigkeit, die er nun hat, eben auch zu sagen, ich habe meine eigenen Qualitäten. Und da werde ich jetzt einen Weg entwickeln und vor allem ausprobieren, wie ich das in dem Fall jetzt in meiner neuen Möglichkeit auch wirklich aktiv gestalten kann.
Ja, danke bis hier. Und so eine Abschlussfrage von mir wäre, was möchtest du denn uns gerne noch sagen? Also uns, den Hörern da draußen, was ist dir wichtig? Was habe ich nicht gefragt? Oder was ist so im Interview an Thema oder Empfindung jetzt aufgetaucht, das du jetzt nochmal beleuchten möchtest?
Also bei mir, ich fand es gerade unser Gespräch selber ja sehr anregend dazu. Und ich habe bei mir selber jetzt auch, wenn ich von mir sprechen kann, auch bei mir eine stärkere Lebendigkeit erlebt, auch in unserem Dialog gegenüber. Also von daher ist es für mich jetzt etwas sehr Erfrischendes und im Vergleich zu dem Start bin ich jetzt deutlich präsenter für mich. Von daher auch Dankeschön, weiß ich, wie es auch dir ist. Die Frage gebe ich dir gerne auch wieder zurück, wie es dir denn jetzt gerade im Moment dazu geht.
Ja, vielen Dank, dass die Frage an mich zurückgespiegelt wird. Ja, wir sind natürlich, wenn wir vom Fall weggekommen sind, so ein bisschen in den Ansatz gekommen, wie würden wir, jeder aus seiner Richtung, mit einem Fall umgehen. Und ja, das wurde natürlich zum Schluss lebendiger. Du warst letztendlich auch, nicht du warst letztendlich, sondern du bist der erste Redegast, Interviewpartner. Und wir hatten ja noch einen zweiten Fall, den können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt mal beleuchten. Beziehungsweise würde mich natürlich auch interessieren dann, und vielleicht auch die Zuhörer draußen, wie geht es denn weiter in dem konkreten Fall bei der Führungskraft und hat er die Herausforderung der Erweiterung angenommen und was tut es und macht es mit ihm?
Ja, er hat die Herausforderung angenommen und fühlt sich deutlich gestärkt jetzt da hineinzugehen, hat auch viel mehr Freude jetzt daran, auch in dem Gedanken jetzt eben gestalten zu können. Und der nächste Step ist jetzt eben, das stehen die Anstellungen an, die Einstellungen. Das heißt, das Team wächst jetzt in den nächsten Wochen. Und dann werden wir einen neuen Ansatz voraussichtlich finden. Das ist noch nicht fix gemacht. Aber jetzt ist es ein prozesshafter Ansatz. Wir werden jetzt eine kleine Pause haben gemeinsam. Und dann werde ich auch in dem Fall sehen, was es meinem Klienten, mein Klient wird sehen, wann er wiederkommt.
Was mich interessieren würde, wie lange geht denn in der Regel so eine Gestalt-Coachings-Begleitung? Also wie viele Sitzungen haben Klienten in der Regel bei dir, wenn sie mit einem Thema gekommen sind, bis dahin, wo sie sagen, jetzt habe ich mein Ziel oder mein erstes Ziel erreicht?
Also meistens gibt es konkrete Angebot, 4 Sitzungen mal zu machen gemeinsam, um überhaupt in einen Prozess hineinzukommen. Es gibt natürlich manche, die sagen, ich will aber nur ganz kurz mal reinschnuppern, mal eine Stunde oder mal 2 Stunden. Halte ich wenig von, meist bei ab 4 Sitzungen komme ich oder auch der Klient erstmal auf eine Richtung, die auch bearbeitbar ist, dass sie etwas tut. Ja. Es hängt aber tatsächlich jetzt vom Thema ab. Also wenn jetzt jemand, wie jetzt das beschriebene Thema eben hat, er hat einen Prozesse, die man gerade drin ist, die ich beschrieben hatte vorhin, dann reicht auch mal 4 Sitzungen womöglich, mit der Option offen nach hinten raus zu haben. Ich habe aber genauso Beispiele, wo jemand kommt mit 4 Sitzungen und dann merken wir, nein, es geht noch weiter oder der Klient möchte weitermachen. Und natürlich kann ich natürlich auch verschiedene Töpfe aufmachen. Da bin ich aber eher noch etwas zurückhaltend, weil ich möchte jetzt nicht an die gesamte Küche öffnen bei jemandem mit verschiedenen Themen, sondern es kann ein Thema sein, wenn es zum Beispiel zum Thema Abgrenzung geht, also Grenzen setzen. Im beruflichen Sinne, eine Arbeit gegenüber, eine Arbeitsbelastung gegenüber, aber das hat genauso das Thema Grenzen setzen bei sich in der Familie, bei sich im Privaten. Ja, sich selber auch was Gutes zu tun. Und da gibt es auch Ansätze, auch Beispiele bei mir, wo ich einen Klienten habe, wo die Arbeit dann weitergeht, die sich dann mehr im privaten Umfeld eben dann widerspiegelt. Ja, wie geht er mit der Beziehung um? Wie geht er mit sich selber um im Kontext einer Beziehung? Wo steht diese Person eigentlich? Ja, also somit ist es erweiterbar.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass auch hier Ähnlichkeiten ja zum systemischen Coaching meine Erfahrung ist, dass die meisten Klienten, die ich bis dato hatte, in 5 bis 6 Sitzungen man das Problem, mit dem der Klient kam, auch gelöst hat. Und sollte es dann weitergehen, dann ist es tatsächlich eher so eine Begleitung und Beratung. Also mir ist dann schon wichtig zu sagen, in einem Fall, dass man diesen Fall oder das Thema abgeschlossen hat und einen Zielpunkt setzt. Und wenn es dann neue Themen gibt, dies auch als neue behandelt, dann ist ja die Frage, geht es um Coaching oder geht es um Beratung, wo man nochmal viel aktiver vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen einbringt. Viele Fragen sind für mich noch offen, die wir vielleicht in einem späteren Podcast nochmal angehen könnten. Das ist dieses Thema Selbstführung, Selbstregulation, Selbstfürsorge. Ja, wie gelingt es mir, einen wertschätzenden Umgang mit mir selber zu finden? Weil zumindest meine Erfahrung ist, dass nicht alle, aber manche der Klienten haben immer dann, wenn was nicht gelingt, einen nicht sehr wertschätzenden Umgang mit sich selber. Und das macht natürlich was im Kopf, weil überall dort, wo ich mein Bewusstsein hinlenke, da ändert sich dann auch. Und wenn ich das in die nicht wertschätzende Richtung lenke, mir selbst gegenüber, dann macht es auch mit meinen Gefühlen was, die dann meistens nicht positiv sind und dann eher das Thema nochmal negativ verstärkt. Also ein weiteres Thema, über das wir uns auch gerne mal austauschen können. Von meiner Seite herzlichen Dank für das Interview und ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir.
Sehr gerne. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht und das angetriggerte Thema demnächst sollen wir gerne in Austausch gehen.
Danke. Vielen Dank.